den Elvis Presley mir angehört. Muss ich ehrlich sagen, weil der Mann hat ja wirklich eine schöne Stimme gehabt. Ne? Und man weiß ja, dass seine Lieblingsmusik war ja nicht Rockmusik, damit er dann Geld verdient, sondern seine Lieblingsmusik war Gospelmusik. Und da merkt man auch von Elvis, wenn er singt, dass er richtig leidenschaftlich singt. Ich singe auch gerne, nur nicht so gut. Aber ich werde irgendwann mal euch mal ein Lied vorsingen. Vielleicht mal gucken, wenn ich ganz mutig bin nach der Predigt.
Ja.
Ja? Ich möchte zu Beginn... Nicht Elvis. Ich möchte zu Beginn noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, Herr, dass du jetzt da bist, lieber Heiland. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dir wirklich alle Sorgen und Nöte bringen dürfen, Herr. Egal, was das ist, Herr, du hörst uns zu. Du denkst an uns, Herr Jesus. Du segnest uns, Herr. Und das Schöne ist, Herr, du betest sogar für uns, Herr Jesus, dass unser Glaube, der meist oft klein ist, nicht aufhört, Herr Jesus. Und so bitte ich dich, dass du jetzt Gnade schenkst beim Reden, Herr, weil ich ohne dich auch nichts kann, Herr. Und beim Zuhören. Und du kannst schenken, Herr Jesus, dass für jeden heute Nachmittag was dabei ist, Herr. Amen. Bevor ich anfange, möchte ich euch eine Frage stellen. Und seid ganz ehrlich zu euch selber. Ich gebe euch 60 Sekunden. Ich sage jetzt mal eine Minute gar nichts. Und denkt mal über diese Frage nach. Nämlich über die Frage, woran hängt dein Herz am allermeisten? Denk mal darüber nach. 60 Sekunden hast du Zeit. So, die Zeit ist um. Ich glaube, jeder von euch hat irgendwas, woran sein Herz hängt, oder? Ja. Ne, Brito?
Ja.
Ich weiß noch, mein Sohn, der Romano, als er noch klein war, wir haben gerade so ein bisschen ausgeräumt, was wir nicht mehr brauchten vom Spörmel. Und dann war da so seine alte Puppe dabei. Und meine Mutter hat dann das alles hingeschmissen und weggeschmissen. Und dann kommt der Romano, guckt sich das einmal an und dann nimmt er natürlich seine alte Lumpenpuppe wieder mit. Daran hing er halt. Jeder hängt an irgendetwas. Ich weiß jetzt nicht, was es bei dir war. Ich habe früher ganz viele Schallplatten von Django Reinhardt gesammelt. Ich war sogar damals in Frankreich, in Samois, wo er gelebt hat. Da konnte man sein Haus besichtigen. Seinen Sohn habe ich sogar kennengelernt damals. Das Festival, das ja einmal im Jahr dort stattfindet. Und wir haben ja da gespielt. Und das war sehr, sehr interessant. Dann waren wir nachher nochmal auf das Grab von Django Reinhardt, wo er beerdigt worden ist. Für mich war das sehr interessant, weil ich ein Django Reinhardt-Fan bin. Und so habe ich natürlich ganz viele Platten von ihm gesammelt und gekauft. Auf dem Flohmarkt. Und an diese Platten hängt man irgendwie. Die gibt man nicht so gerne weg. Und wenn ein anderer mal kommt zu Besuch und wollen mal gerne diese Platten sehen, so ganz originale alte Platten, dann sage ich immer ganz vorsichtig. Ja, man hängt so an so gewisse Dinge. Und wenn du wirklich drüber nachgedacht hast und in dich gegangen bist, ich habe ja nicht gefragt, an was hängst du, sondern an was hängst du am allermeisten? Gibt es etwas, woran du am allermeisten hängst? Vielleicht ist es bei dir deine Familie, ja? Gerade wir Zinti hängen an unseren Familien, an unseren Kindern, Enkelkindern. dann gibt es Menschen, die hängen an ihrem Leben. Ich weiß von einem Bruder, einem Glaubensbruder, mit dem ich im Hauskreis war, der schon gestorben ist, der jetzt beim Herrn ist. Der hat mal gesagt, weißt du, Romano, die Christen sagen, oder wir Christen sagen immer, ach, wie schön wird das einmal im Himmel sein und so weiter und so fort. Aber keiner will dahin. Dann habe ich überlegt, wie meint er das? Natürlich wollen wir alle mal dahin, aber wir hängen zu sehr an unser Leben, dass wir jetzt nicht am liebsten sterben wollen. Ja, wir wollen hier noch gerne auch noch am Leben bleiben. Und so hängen wir doch alle an unserem Leben. Wenn du Jesus Christus in deinem Herzen, in deinem Leben aufgenommen hast, bist du ein Gotteskind. Und der Herr Jesus hat ja mal gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Es gibt auch Kinder Gottes, die denken, naja, ich bin ja jetzt ein Gotteskind, ich bin ja gerettet, ich weiß, ich komme in den Himmel, nach dem Motto, naja, dann kann ich ja trotzdem so weitermachen wie bis jetzt. Aber es ist nicht so. Du kannst nicht einfach dein altes Leben so weiterführen. Wenn du früher gestohlen hast, dann kannst du, wenn du jetzt ein Gotteskind bist, nicht weiterstehlen. Wenn du Dinge gemacht hast, wo du ganz genau weißt, das war nicht richtig, ja, dann ist es wichtig, dass man als Gotteskind auch Gott gehorsam ist. Dass man sein altes Leben, dass man damit abschließt. Ist nicht immer einfach. Aber wenn der Herr Jesus der Herr in deinem Leben ist, dann darf er auch regieren. Dann darf er dich auch verändern. Und das Ziel eines Gotteskindes, was soll denn das Ziel eines Gotteskindes sein? Den Herrn Jesus ähnlicher zu werden. Dass Menschen sagen können oder erkennen können sogar. Guck mal, ich habe jetzt meinen kleinen Sohn mitgebracht, den Prinzo. Und der Carlo sagte eben, das sieht man sofort, dass das dein Junge ist. Ne? Der Romano, der ganz Große, der jetzt 15 ist, die Lehrerin sagte, Herr Punde, das sieht man sofort, dass das ihr Sohn ist. Also man sieht Ähnlichkeiten. Und so ist es auch wichtig, dass auch Menschen, die nicht an den Herrn Jesus glauben, an uns sehen, Mensch, der hat etwas, was ich nicht habe. Oder der hat Wesenszüge, die ähneln Jesus. Und das wünsche ich mir, Jesus ähnlicher zu werden. Dass Menschen wirklich sagen können, in ihn liebt wirklich der Herr Jesus. Ja, der tut das, was die Bibel sagt. Der versucht es zumindest mit Gottes Kraft. Denn ohne ihn schaffen wir das sowieso nicht. Aber wir hängen manchmal an unser altes Leben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sagen, Herr Jesus, ich möchte, ja, es heißt, der Paulus sagte, jetzt lebt nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und das ist wichtig, dass Christus in mir lebt. Und dass er auch so mit mir machen, tun und lassen kann, was er will. Jeder hängt an etwas. Es gibt die Jugendlichen heutzutage oder die Kinder, an was hängen die? An Handy, ganz genau. Das steht bei mir auch da. Die hängen am Handy. Von morgens bis abends können die am Handy hängen. Die können sich heute gar nicht mehr beschäftigen. Wir, als ich noch Kind war, ach, haben wir irgendwas gemacht, wir haben uns Baumhöhlen gebaut. Wenn ich dann die Kinder sage oder meinen Jungs, klettert doch mal auf den Baum und baut euch mal eine Höhle, dann sagen die, tata, in welchem Zeitalter lebst du denn? Ne, so reden sie heute. Oder spielt doch mal Fußball, geht doch mal Fußball spielen. Oder schwimmen oder angeln oder sonst was, was wir so gemacht haben. Ach, tata, du lebst ja noch in der Steinzeit. So denken die heute. Und ich finde das schlimm, ich finde es ja gut, dass es sowas gibt, ne? Aber man kann sich abhängig machen davon. Ich habe das mal erlebt von einer jungen Frau, die ist vielleicht so um die 20 gewesen. Ich ging noch abends, musste ich noch zur Bank ein bisschen Geld abholen. Und dann kam eine junge Frau auf mich zu und sagte zu mir, Entschuldigung, haben Sie mein Smartphone gesehen? Smartphone? Ich habe überlegt, was ist das? Weil so modern bin ich ja auch nicht. Ne? Dann habe ich überlegt, naja, das wird sowas sein wie ein Handy. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, gute Frau, nein, habe ich nicht gesehen. Und dann erzählt sie mir, dass sie das verloren hat, dass sie bei Penny war, hat eingekauft und hat ihr Smartphone auf dem Dach des Autos gelegt und ist losgefahren. Und dabei ist es runtergerutscht. Dann habe ich gesagt, ich kann Ihnen anbieten zu suchen. Zeigen Sie mir, wo Sie waren mit Ihrem Auto und dann suchen wir. Dann haben wir beide gesucht, ungefähr eine halbe Stunde. Dann setzt sie sich ins Auto und plötzlich fängt sie an zu weinen. Und ich habe gedacht, hä, was ist denn jetzt los? Na, erzählt sie mir, ja, da sind so wichtige Daten drauf und so weiter und so fort. Also ich hätte mich höchstens geärgert, aber ich hätte auch nicht geweint. Die hat richtig geweint. Und da habe ich gedacht, guck mal, das ist doch verrückt, ne? Die hängen so an das Ding, ey, dass sie sogar anfangen zu weinen. Also Menschen und auch Christen hängen immer an irgendetwas. Es können auch sogar Süchte sein. Das kann sogar auch der Fernseher sein. Von morgens, abends bis nur der Fernseher. Und beschäftigen sich gar nicht mehr mit Gottes Wort. Also jeder hängt an etwas, ob er nun gläubig ist oder nicht. Aber die Frage war, an was hängst du am allermeisten? Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die kennt ihr alle. Und das ist die Geschichte vom reichen Jüngling. Und ich lese die euch mal vor. Die finden wir, wer das mitlesen möchte, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 19. Kapitel 19, Abvers 16. Und da steht, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da fragte er ihn, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter. 2. Mose 20, Vers 12 und 16. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. 3. Mose 19, Vers 18. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Als der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah ihn an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Väter oder Mutter oder Kind oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Diese Geschichte finden wir ja auch in den anderen Evangelien. Und da steht sogar, das finde ich so schön, als der Herr Jesus sich mit diesem reichen Jüngling unterhielt, da heißt es, er sah ihn an und gewann ihn lieb oder liebte ihn, steht da. Das ist schon interessant, da kommt so ein reicher Jüngling, das war vielleicht ein Multimillionär, der hatte keine finanziellen Sorgen, das gab's nicht. Materiell gesehen hatte der alles, was sein Herz begehrt. Ich weiß von einem jungen Mann, der hat, bevor der sich umgebracht hat, hat er einen Abschiedsbrief geschrieben. Der war auch steinreich und er hat geschrieben, die Welt konnte mir nicht das geben, wonach ich gesucht habe. Wisst ihr, die Bibel sagt ja, dass Gott im Herzen eines Menschen die Ewigkeit hineingelegt hat. Das heißt, jeder Mensch ist im Grunde genommen auf Suche nach Gott. Er merkt, er fühlt, er hat Sehnsucht nach Gott. Da gibt es eine Sehnsucht nach etwas Höherem. Er weiß vielleicht nicht im ersten Moment, wonach sein Herz sich sehnt, aber im Grunde genommen sehnt sein Herz sich nach Gott. Und nur Gott kann das Herz eines Menschen ausfüllen. Mal ein Bild. Jeder Mensch hat ein Herz, aber in dein Herz war, bevor du ein Kind Gottes warst, ein Loch. Und wisst ihr, nur dieses Loch kann der Herr Jesus ausfüllen. Die Menschen meinen, naja, Geld, Auto, Haus und sonst was könnte sie ruhig stellen. Und vielleicht für eine Zeit lang kann das dein Herz auch beruhigen. Aber dann merkst du später, früher oder später, ist doch nicht alles. Und genauso war das bei diesem reichen Jüngling. Der reiche Jüngling hatte alles. Aber er merkte, eins fehlt mir noch, nämlich das ewige Leben. Und das ewige Leben konnte er sich nicht kaufen. Und er sagt sogar, guter Meister. In anderen Evangelien heißt es sogar, da sagt der Herr Jesus, was nennst du mich gut? Gut ist nur einer und das ist Gott allein. Nur Gott allein ist gut. Der Jesus lenkt weg vom Menschen und lenkt hin zu Gott und sagt im Grunde genommen, der Mensch ist nicht gut. Nur Gott allein ist gut. So wie du bist, kannst du nicht in den Himmel kommen. Und dann fragt der reiche Jüngling, was soll ich Gutes tun? Was soll ich Gutes tun? Das ist ja Religion. Menschen glauben, durch gute Werke in den Himmel zu kommen. Ja, das ist Religion, wenn ich sage, oder wenn ich glaube, oh, ich muss viele gute Werke tun, damit ich in den Himmel komme. Das sagt ja Religion. Religion sagt, du musst. Aber der Herr Jesus sagt, du darfst. Ja, du darfst, so wie du bist, kommen zu mir. Ich kann mir nicht den Himmel verdienen, das geht nicht. Und selbst wenn ich noch so viele gute Werke täte, bringen die guten Werke mich nicht in den Himmel. Gute Werke sind wichtig. Wenn du ein Christ bist, ist es auch wichtig, dass du gute Werke tust. Aber die Schrift sagt sogar, dass selbst Gott die guten Werke vorbereitet hat, die du mal tun wirst. Das finde ich interessant. Bin noch gespannt, was noch auf mich vielleicht zukommt oder auf dich. Was für Werke wir noch tun werden für den Herrn. Aber er hat gedacht, und dann sagt der Herr Jesus, du kennst doch die Gebote. Und der Herr Jesus zählt ja die Gebote auf. Und es sind ja 10 Gebote. Und ich glaube, der Herr Jesus hat wirklich alle Gebote aufgezählt. Und es ist erstaunlich, dass der reiche Jüngling sagt, das habe ich gehalten von Jugend auf. Wisst ihr, jetzt hätte doch der Herr Jesus sagen können, Junge, nicht ein Gebot konntest du halten. Wir wissen alle, dass kein Mensch die 10 Gebote Gottes halten kann. Wisst ihr, der Eberhard Platte, den kennt ihr. Der hat mal gesagt, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ob man das so, aber es ist interessant jedenfalls, die Aussage. Er hat mal gesagt, Gott hat die 10 Gebote gemacht, damit der Mensch erkennt, dass er sie nicht halten kann. Finde ich eine interessante Aussage. Und wenn wir wirklich uns die 10 Gebote mal angucken, dann merken wir können sie nicht halten. Vielleicht sagst du, oder vielleicht hat der reiche Jüngling gedacht, ja Moment mal, ich habe doch keinen umgebracht. Aber sagt die Schrift nicht, wenn wir unseren Bruder hassen in unseren Herzen, haben wir ihn umgebracht? Ehebruch zum Beispiel. Alleine der Gedanke reicht aus. Hast du das Gebot gebrochen? Und selbst wenn du der Meinung wärst, du hättest alle 10 Gebote gehalten und eins bricht, ja, dann brichst du das ganze Gesetz. Und nur einer, und das lesen wir im Galater, nur einer konnte die 10 Gebote halten. Und der Herr Jesus, das war der Herr Jesus. Der Herr Jesus selber hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und der Herr Jesus hat im Grunde genommen das Leben vorgelebt, wie ein Menschenleben hätte sein, aussehen sollen. Er ist das beste Vorbild. Und nur der Herr Jesus konnte die 10 Gebote halten. Denn er war ohne Sünde. Er war Mensch wie du und ich, aus Fleisch und Blut, aber ohne Sünde. Und deswegen konnte Gott auch, als der Herr Jesus getauft wurde, und der Himmel hat sich aufgetan, sagte der Vater im Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Der Herr Jesus war der Einzige, der die 10 Gebote halten konnte. Aber trotzdem finde ich das interessant, wie der Herr Jesus jetzt mit ihm umgeht. Er sagt nicht, er stößt ihn jetzt nicht vom Kopf und sagt, Junge, ich kenne dich ganz genau. Ich habe dich sogar gemacht. Du hast nicht ein Gebot gehalten, du hast sie alle gebrochen. Hätte er sagen können. Der Herr Jesus hätte recht gehabt. Aber der Herr Jesus geht wunderbar mit ihm um und sagt, okay, lass es einfach mal so stehen. Und jetzt kommt es. Jetzt sagt er, eins fehlt dir aber noch. Verkauf alles, was du hast und gib's den Armen. Wisst ihr, einer der Gebote heißt ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Und dann heißt es weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wer wäre denn jetzt der Nächste gewesen für den reichen Jüngling? Wäre das nicht jetzt der Arme gewesen? Es wäre doch der Arme gewesen. Er hätte doch jetzt das verkaufen müssen, alles was er hat, und das den Armen gegeben. Und dann hätte er da was Gutes getan. Der Nächste wäre jetzt der Arme gewesen. Aber jetzt merkt er wahrscheinlich bei sich selber, Mensch, das kann ich ja gar nicht tun. Er merkt auf einmal, sein Herz hängt an sein Geld, an sein altes Leben. Wir wissen nicht genau, was er alles hatte, aber er war einfach steinreich, aber sein Herz hing an das Geld. Du kannst nicht Gott dienen, heißt es, und den Mammon. Er fragt nach dem ewigen Leben. Guter Meister, wie bekomme ich das ewige Leben? Und das ewige Leben steht in Fleisch und Blut direkt vor ihm. Er hätte nur zugreifen brauchen. Aber dann heißt es, er ging traurig davon. Es gibt ja diese schöne Geschichte von dem Pharisäer und Zöllner. Ich komme nochmal auf das Gute zurück. Was soll ich Gutes tun? Dieser Pharisäer geht im Tempel, der Zöllner, der ein Sünder ist, geht auch in den Tempel und sitzt in der letzten Reihe. Traut sich noch nicht mal die Augen hochzuheben zu Gott. Weil er weiß, ich bin ein sündiger Mensch, ich kann so nicht zu Gott gucken. Und der Zöllner geht nach vorne, schlägt sich an seiner Brust und sagt, Gott, guck mal. Ich faste, ja, ich bin kein Räuber, kein Betrüger und zählt Gott alles im Grunde genommen auf, was er eben nicht tut. Er sagt im Grunde genommen, Gott, eigentlich kannst du mit mir doch zufrieden sein, so wie ich bin. Und außerdem, Gott, bin ich nicht so wie der da hinten, dieser Zöllner. Und der Zöllner schlägt sich an seine Brust und sagt einen Satz, Gott sei mir Sünder gnädig. Das erzählt der Herr Jesus, diese Geschichte, und der Herr Jesus sagt, dieser ist gerechtfertigt rausgegangen, dieser Zöllner, weil er eingesehen hat, dass er ein Sünder ist, aber der andere nicht. Und so hat wahrscheinlich auch der reiche Jüngling gedacht, ich bin doch gut, ich halte die 10 Gebote, hat er gedacht, hat er aber nicht getan. Und jetzt sagt der Herr Jesus, folge mir nach. Lass alles stehen und liegen. Ich habe auch mal so an mich gedacht. Was ist denn, wenn der Herr Jesus, ich habe mir so mal Gedanken gemacht über Mission. Schon als Jugendlicher habe ich immer den Wunsch gehabt, in die Mission zu gehen. Und die Jünger fragen ja, Herr, was bekommen wir denn? Wir haben alles stehen und liegen gelassen. Unsere Familien, unsere Frauen, unsere Kinder, alles. Was bekommen wir denn dafür? Ich meine, es ist schon ganz schön mutig, diese Frage zu stellen. Ich hätte mich nicht getraut, diese Frage zu stellen. Wisst ihr, es gibt Christen, die sagen, ein Bruder hat mal zu mir gesagt, Romano, du wirst irgendwann mal ganz viel Lohn dafür bekommen, was du getan hast für den Herrn. Und dann sagte ich, lieber Bruder, weißt du, ich will gar keinen Lohn haben. Ich weiß, es wird einmal im Himmel ein Preisgericht geben, dass Gott auch das, was du getan hast, auch dich belohnen wird. Aber ich will gar keinen Lohn haben. Wenn ich irgendwann mal im Himmel kommen sollte, und das glaube ich, und vor den Herrn Jesus stehen werde, und der Herr Jesus sagen würde, Romano, das möchte ich dir geben als Belohnung, und ich habe die Möglichkeit, es zu sagen, dann würde ich sagen, lieber Herr Jesus, bitte behalt das alles. Das habe ich nicht verdient. Oder gibt es jemand anderen, der das vielleicht mehr verdient hat als ich? Ich habe dich doch, Herr Jesus. Was will ich denn noch mehr? Also das ist meine Einstellung. Es gibt auch Geschwister, die sagen, ja, man soll nicht so bescheiden sein. Wir kriegen halt Lohn, das ist halt so und das soll man auch annehmen und so weiter. Aber ich persönlich, ich sehe das so für mich. Ich habe nichts verdient, gar nichts. Wir haben den Tod verdient. Die Hölle haben wir verdient. Das haben wir verdient. Und dass wir Kinder Gottes werden oder sein dürfen, das ist alles Gnade. Und da habe ich mir die Gedanken gemacht, würde ich bereit sein, alles stehen und liegen zu lassen für den Herrn Jesus? Wisst ihr, damals war ich ja noch nicht verheiratet. Und es singt sich ja so leicht. Es gibt ja so Missionslieder. Herr, gebrauche mich, sende mich, wo du willst. Und jetzt sagt Gott auf einmal, okay, du bist bereit. Dann schicke ich dich jetzt meinen Urwald, Romano. Aber du musst alles stehen und liegen lassen. Deinen schönen Job, den du hast, dein Haus, was du vielleicht mit deinen eigenen Händen gebaut hast, dein schönes Auto, dein Umfeld, deine Familie, deine Kinder, Enkelkinder. Bist du wirklich bereit, das alles stehen und liegen zu lassen und in den Urwald zu gehen und den Menschen, wo ich dich hinsenden will, das Evangelium zu sagen? Wisst ihr, ich mache immer diese Testfrage an Christen, weil dann wird es auf einmal unbequem. Dann merken wir auf einmal, oh, wir hängen doch an diesen Dingen. Wir sind doch nicht bereit, letztendlich für den Herrn Jesus alles stehen und liegen zu lassen. Weißt du, vielleicht will Gott dich auch gar nicht in die Außenmission. Wenn wir von Mission reden, dann denken wir immer gleich an Außenmission. Mission fängt ja da an, wo du stehst. Das fängt vor allen Dingen in der Familie an. Da ist es am schwersten. Und und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich nur beten, Herr Jesus, ich selber kann ohne dich nichts. Dazu musst du mein Herz bereit machen, wenn es dein Wille ist. Und da muss auch die Familie mitmachen. Die Frau muss dahinter stehen. Und so weiter. Das sind ja so ganz viele Sachen. Aber da merken wir auf einmal, Mensch, wir sind doch nicht bereit, alles für den Herrn Jesus zu tun. Deswegen sollte man immer mit der Aussage vorsichtig sein und nicht so voreilig sagen, Herr Jesus, ich tue alles für dich. Ja? Und dieser reiche Jüngling steht direkt vor dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus sieht ihn an, gewinnt ihn lieb und er fragt, wie bekomme ich das ewige Leben? Der Jesus sagt, lass alles stehen und liegen, folge mir nach. Und dann ging er traurig davon. Und ich habe so gedacht, guck mal, der Herr Jesus, ne? Bevor der auf die Welt kam, und wir haben ja nächsten Sonntag erster Advent. Und Advent heißt ja Ankunft. Der Herr Jesus, wir lesen das im Philippa, Kapitel 2. Ich möchte das einmal vorlesen. Philippa, Kapitel 2, ab Vers 6, da steht, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es für nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Guck mal, der Herr Jesus, der war im Himmel. Der hatte seinen Vater im Himmel von Angesicht zu Angesicht gesehen. Der hatte eine göttliche Gestalt, bevor er Fleisch und Blut wurde. Eine Gestalt, die gewaltig sein musste. Und dann kam er auf diese Welt, er hat alles verlassen, er hat den Himmel verlassen, für dich und für mich. Er kam auf diese Welt als Mensch, als Baby. Er hat sich in eine Futterkrippe gelegt. Der König der Könige hat sich in eine Futterkrippe gelegt. Er hat sich abhängig gemacht von einem Menschen, Maria, der Mutter. Die hielt ihn in den Arm. Josef musste auf ihn aufpassen. Die beiden hatten eine ganz gewaltige Aufgabe. Ja? Die mussten den Sohn Gottes aufziehen. Was für eine gewaltige Aufgabe, wenn man mal darüber nachdenkt. Menschen, die Sünder sind, Menschen, die versagen, hat Gott so eine gewaltige Aufgabe gegeben. Und jetzt kommt der Herr Jesus als Baby auf diese Welt, in Fleisch und Blut, legt sich in die Krippe. Er wurde arm. Er wurde ganz arm, damit du reich wirst. Dazu sage ich gleich noch was. Also er hat alles verlassen und am Kreuz, und wisst ihr, am Kreuz auf Golgatha, da hat er für eine Zeit lang, nämlich am Kreuz, war er bereit, und er wusste das, die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott aufzugeben. Das muss man sich mal vorstellen. Also ich könnte das gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, einen Tag mal nicht zu beten. Also muss ich wirklich todkrank sein oder im Koma liegen oder sonst sowas. Aber einen Tag nicht mit Gott zu reden, das könnte ich gar nicht, weil mit Gott reden ist, das ist wie die Luft zum Atmen. Wenn wir nicht Sauerstoff bekommen, dann ersticken wir. Und so könnte ich mir das vorstellen, wenn ich nicht einen Tag mit Gott in Verbindung bin, das wäre für mich schlimm. Aber der Herr Jesus wusste das. Der Herr Jesus war bereit, diese Gemeinschaft mit Gott am Kreuz, weil wir ja wissen, Gott musste ihn verlassen. Und ich glaube, dass das für den Herrn Jesus das Schrecklichste überhaupt war, dass Gott ihn verlassen hat für dich und mich. Weil er ja zur Sünde wurde. Und Gott kann mit Sünde keine Gemeinschaft haben. Das hat er an den Herrn Jesus ganz klar gezeigt. Er liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Aber das hat der Herr Jesus aufgegeben. Alles hat er aufgegeben. Seine Herrlichkeit, den Himmel, seine göttliche Gestalt, die Beziehung mit Gott. Für dich und mich. Und ich freue mich schon auf Weihnachten. Wisst ihr, Weihnachten ist für mich das schönste Fest überhaupt. Natürlich, alle christlichen Feste sind sehr wichtig. Aber für mich ist Weihnachten das größte Fest überhaupt. Und wisst ihr, für mich, ich habe Weihnachten jeden Tag in meinem Herzen. Und wisst ihr warum? Weil der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt. Es ist einfach schön. Wir machen das ja so, wir holen uns auch einen schönen Tannenbaum, wir schmücken den schön, machen die Kerzen an, die Geburtstagskerzen für den Herrn Jesus, so sage ich immer. Dann gibt's ein schönes Essen und wir machen einfach es schön uns gemütlich, gehen dann in den Gottesdienst. Und die Kinder freuen sich natürlich auf die Geschenke. Das sollen sie ja auch. Aber ich mache das so, das ist Tradition bei uns, ich lese immer aus dem Lukas-Evangelium die Weihnachtsgeschichte vor. Warum? Weil ich den Kindern sagen will, das wichtigste Geschenk und das wertvollste, was der Mensch bekommen hat auf Erden, ist der Sohn Gottes. Das versuche ich den Kindern klarzumachen. Mein Neffe sagt jedes Jahr, ach, der Onkel Romano erzählt immer das Gleiche. Ich habe in meiner Gemeinde Heiligabend die Weihnachtsgeschichte erzählt. Und dann ist der Neffe rausgegangen und dann sagte der eine Bruder, warum gehst du nicht rein und hörst deinen Onkel zu? Ach, der Onkel Romano erzählt immer das Gleiche. Ja, es ist immer das Gleiche, das stimmt. Aber ich erzähle das immer wieder so gerne, weil ich den Kindern einfach klar machen will, weißt du, freu dich über dein Geschenk, was du kriegst. Aber freu dich vor allen Dingen an den Herrn Jesus, dass der gekommen ist, dass Gott das Wertvollste, was er hatte, auf diese Erde gesandt hat, dass er bereit war, das zu opfern, das Lamm Gottes wurde, der Herr Jesus. Mann, ich habe 2 Söhne. Ja, ich werde doch nie auf den Gedanken kommen, meinen Sohn zu opfern für die Welt. Ich meine, ich bewundere ja Abraham, dass er bereit war, den Isaak zu opfern. Ich meine, letztendlich musste er das ja nicht. Gott hat ja noch zum Schluss eingegriffen. Aber er hätte das getan, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Schon gewaltig. Aber weil er wusste, ja, dass sein Isaak leben wird. Gott hat das Wertvollste, was er im Himmel hatte, das hat er für dich und mich hier auf diese Erde gesandt. Und der Herr Jesus, der kam freiwillig auf diese Welt. Und dieser reiche Jüngling, der sein Herz, und wisst ihr, die Kernaussage dieser Geschichte ist eigentlich, Gott hat nichts gegen Reichtum. Es gibt auch ganz viele reiche Christen. Wenn ich so an Deichmann denke, denn der Schuhfabrikant, Deichmann, war ja ein wiedergeborener Christ. Ich habe mal so einen Bericht gesehen über Bibel-TV von ihm. Aber der hat Waisenhäuser zum Beispiel gegründet. Der hat Gutes mit seinem Geld getan. Trotzdem bringt ihn das nicht in den Himmel. Und es gibt viele reiche Christen und der Herr Jesus hat nichts gegen Reichtum, nur er hat was dagegen, wenn dein Herz daran hängt, mehr als an Gott. Wisst ihr, was ich euch eigentlich sagen will heute? Die Botschaft heißt eigentlich, hänge nicht dein Herz am Geld oder an dein Leben oder an sonst was, wo du merkst, ich habe ja euch vorher eine Frage gestellt, 1 Minute hattet ihr Zeit, darüber nachzudenken. Hänge nicht dein Herz an dem, was von Gott trennt. Hänge dein Herz an Gott. Du weißt, woran dein Herz hängt am allermeisten. Aber hängt dein Herz am allermeisten an Gott? Kannst du sagen, Herr Jesus, du bist mein Ein und Alles, du bist mein allergrößter Schatz, du bist meine große Liebe? Kannst du das sagen als Christ? Kannst du sagen, wie der Psalmist sagt, Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und nach Erde? Wisst ihr, der hat erkannt, dass Gott das Allerwichtigste und das Wertvollste in sein Leben ist. Können wir das als Christen sagen? Ist der Herr Jesus die Mitte in deinem Herzen? Ist er der Mittelpunkt in dein Leben? Oder kann es doch sein, dass dein Herz mehr an einer Sache hängt als an Gott? Ich kann diese Frage nicht für dich beantworten, aber denk doch mal heute Abend darüber nach. Und wenn du merkst, dass dein Herz mehr an einer Sache hängt als an den Herrn Jesus oder an Gott, dann bitte doch den Herrn Jesus und sag, Herr Jesus, ich habe gemerkt, du bist doch nicht die Nummer 1 in meinem Leben. Ich habe gemerkt, du bist doch nicht mein Ein und Alles. Ich habe gemerkt, du bist doch nicht mein allergrößter Schatz, meine große Liebe. Schenk doch, dass es so wert, Herr Jesus. Einfach ehrlich sein. Und wisst ihr, diese Geschichte ist eigentlich traurig. Da steht der Herr Jesus, das ewige Leben, direkt vor ihm. Und ich möchte jetzt einfach noch kurz sagen, was steckt denn in Christus? Im Kolosser 1 heißt es, dass in Christus alle Schätze verborgen sind. Ich sage immer, ich habe ja gerade gesagt, dass der Herr Jesus das Geschenk Gottes an uns Menschen ist. Das ist Weihnachten. Aber wisst ihr, das Geschenk Gottes, was der Herr Jesus ja selber ist, er hat sich ja selber gegeben, sein Leben geopfert am Kreuz auf Golgatha. Aber das Geschenk, der Herr Jesus hat noch was mitgebracht. Einmal ewiges Leben, was er ja selber ist. Er sagt ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt, und damit ist jetzt das ewige Leben gemeint, wenn du das ewige Leben hast, und wer da lebt, der wird nimmermehr sterben, oder verloren gehen. Der Herr Jesus ist das ewige Leben. Und wenn du dich bekehrt hast und den Herrn Jesus in deinem Herzen aufgenommen hast, dann hast du ewiges Leben. Nicht hier auf dieser Erde. Wir müssen alle mal sterben. Du wirst ewiges Leben haben bei Gott im Himmel. Da dürfen wir die Ewigkeit mit dem Vater, mit Gott, mit dem Herrn Jesus und auch mit die, die schon vorangegangen sind, mit den Geschwistern, die wir lieb hatten, die von uns gegangen sind, wo wir jetzt vielleicht traurig sind, die werden wir mal wiedersehen. Da bin ich fest überzeugt. Wir dürfen die Ewigkeit mit dem Herrn Jesus verbringen. Wisst ihr, darauf freue ich mich schon. Ich sage schon manchmal zu meiner Mutter, Mama, ich freue mich an den Tag, wo ich sterben werde. Und dann sagt sie, bist du bescheuert? Wie kannst du dich darauf freuen? Ja, sage ich, Mama, ich freue mich einfach darauf. Natürlich möchte ich auch jetzt noch nicht sterben. Man ist ja noch jung. Man möchte sehen, wie die Kinder groß werden und so weiter. Aber wenn es irgendwann mal so sein sollte, früher oder später, ich weiß es nicht, freue ich mich auf den Tag, weil ich weiß, wenn ich meine Augen zumache, in dem Moment, wo ich sie zumache, mache ich meine Augen beim Herrn Jesus auf. Ich finde diese Begebenheit so wunderbar. Der Stephanus wurde ja gesteinigt. Ihr kennt ja diese Geschichte. Und während er gesteinigt wurde, hat er gesagt, dass diese Sünde der Herr sie nicht anrechnen sollte. Und er sah den Himmel offen und dann steht da, dass er den Herrn Jesus zur Rechten Gottes stehen gesehen hat. Es heißt so oft, er sitzt zur Rechten Gottes, heißt es ja. Das ist auch so. Aber er hat den Herrn Jesus stehen gesehen. Ich weiß nicht warum, aber wisst ihr, was ich vielleicht vermute? Weil der Herr Jesus wusste, der Stephanus kommt gleich zu mir und ich will ihn einfach begrüßen. Könnte ich mir vorstellen. Ja, das finde ich so schön. Ewiges Leben. Und dann heißt es, dass wir in Christus Vergebung unserer Sünden haben. Das heißt, alle deine Sünden und Schuld sind dir vergeben. Wenn du eines Tages im Himmel kommst, dann wird der Herr Jesus nicht mehr deine Sünden und Schuld, die du mal getan hast auf dieser Erde oder noch tun wirst, mal vorwerfen. Das heißt, er wird alle Sünden und Schuld im tiefsten Meer werfen. Im tiefsten Meer. Und wird ihrer nicht mehr gedenken. Ist das nicht schön? Und ich darf immer wieder neu sagen, Herr Jesus, bitte vergib mir. Wasche du mein Herz rein von aller Sünde und Schuld, die ich getan habe, in Gedanken, in Worten, in Taten. Immer wieder darf ich zu den Thron der Gnade kommen und Buße tun. Auch wenn ich als Gotteskind gefallen bin, darf ich immer wieder einen neuen Anfang machen. Ich habe Vergebung. Und wenn ich Vergebung habe, habe ich Frieden mit Gott. Du, der du ein Feind Gottes warst und ich, wir haben jetzt Frieden mit Gott. Wir sind keine Feinde Gottes mehr, sondern wir haben Frieden mit Gott. Wisst ihr, die Menschen sehen sich ja nach Frieden auf dieser Welt. Ist ja auch wichtig. Frieden in der Ehe. Gibt's manchmal Zank und Streit. Und ich weiß, was weiß ich, wo noch Frieden oder Unfrieden herrscht. Aber der Friede mit Gott ist das ist das Allerwichtigste, dass du Frieden mit Gott hast. Das hast du, wenn du ein Gotteskind bist. Und wenn du Frieden mit Gott hast, wisst ihr, da hast du auch eine Wohnung im Himmel. Der Herr Jesus hat ja mal gesagt, ich gehe hin und bereite euch die Stätte vor. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte bereite, komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ist das nicht schön? Der Herr Jesus will, dass du bei ihm bist. Eine Wohnung im Himmel. Ich weiß nicht, wie die sein wird. Aber der Herr Jesus will eigentlich... Vielleicht ist es auch nur ein Bild, dass er sagen will, ich möchte, dass du bei mir wohnst. Und dann, das, was wir noch haben, wir haben den Geist Gottes in uns. Ich habe das schon mal vielleicht hier gesagt. Als der Tempel damals gebaut worden ist in Jerusalem, das lesen wir im Hesekiel 42, glaube ich, da steht, dass ja Gott gesagt hat, da möchte ich jetzt wohnen. Und wir wissen ja, dass einmal im Jahr der hohe Priester in Allerheiligstum gehen durfte, die Bundeslade besprengen musste. Aber wir wissen ja, letztendlich, er war ja der Mittler, der Hohepriester zwischen Mensch und Gott, was ja jetzt der Herr Jesus ist, er ist ja jetzt unser Hohepriester. Aber letztendlich konnten die nur die Sünden zudecken, nicht wegnehmen. Und da musste man ja viele Opfer bringen. Ich weiß nicht, was für ein Gefühl der gehabt hat, diesen Vorhang aufzumachen. Und jetzt stelle ich mir vor, da sitzt Gott. Da, wo die Bundeslade herrscht, da sitzt Gott, da ist sein Thron. ich weiß nicht, ich hätte große Angst gehabt, da vielleicht was Falsches zu machen. Und, aber zu wissen, Mensch, da sitzt der lebendige Gott, da wohnt er. Wisst ihr, das ist doch schon gewaltig, ne? Wir wissen aber auch, dass der Herr Jesus jetzt mitten unter uns ist, auch wenn wir ihn nicht sehen. Aber wisst ihr, was noch gewaltiger ist? Dass der Geist Gottes, dass Gott selber in deinen Herzen wohnt. Dass er sich so klein gemacht hat, dass er in deinen Herzen wohnt. Das finde ich noch gewaltiger, als dass er damals im Tempel gewohnt hat. In deinem Herzen. Und es heißt ja, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist ganz einfach. Versteht eigentlich jedes Kind. Wer Jesus nicht kennt, hat sein Leben verpennt. Das war so ein Spruch damals in meiner Jugendzeit. Und wisst ihr, dann hat er dir noch einen Titel gegeben. Gotteskind zu heißen. Du bist ein Gotteskind. Wir lesen im Neuen Testament, jetzt sind wir nicht mehr Gäste oder Fremdlinge, sondern Gottes Hausgenossen. Wisst ihr, es gibt ja dieses Gebet, Herr, segne uns, sei unser Gast und segne uns, was du bescheret hast. Ne? Ich weiß, wie es gemeint ist, es ist gut gemeint. Aber ein Gast kommt und was muss ein Gast wieder? Er muss wieder gehen. Und wenn wir in Gottes Augen schon keine Gäste mehr sind, weil wir Mitbürger, weil wir das Bürgerrecht haben im Himmel, dann darf der Herr Jesus auch nicht in unseren Augen irgendwie ein Gast sein. Ich möchte doch, dass er bei mir bleibt. Ich möchte doch mit ihm leben. Du bist ein Gotteskind. Wisst ihr, das ist der höchste und der schönste Titel, den ein Mensch bekommen kann. Nicht Professor, Doktor sowieso. Ja, was es alles für irdische Titel gibt, die werden alle mal weg sein. Du bist ein Gotteskind. Es gibt ja auch, nennen sich Pastor, Prediger und was weiß ich. Ich möchte gar nicht so genannt werden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es reicht mir, wenn einer sagt, Bruder Romano, das ist schön. Aber nicht Herr Pastor oder sonst was. Ich bin ein Gotteskind und das ist der schönste Titel, den ein Mensch bekommen kann, ein Gotteskind heißen zu dürfen. Guck mal, das alles haben wir in Christus. Das hat er mitgebracht, für dich und mich. Und das hätte dieser reiche Jüngling haben können. Er hat es aber abgelehnt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch für Menschen, die verloren sind, dafür beten, dass sie doch erkennen, ja, dass sie den Herrn Jesus brauchen. Und dass wir erkennen, dass uns Christen Christus wieder groß wird. Dass wir sagen können, der Herr Jesus ist mein Ein und Alles. Und das wünsche ich mir dir und mir, dass wir das wirklich von ganzem Herzen sagen können. Und wenn du das nicht sagen kannst, dann bitte den Herrn Jesus darum, dass du das sagen kannst. Bitte ihn darum. Und ich will einfach, dass mein Herz ganz und gar an Gott hängt und nicht an diese Welt. Das wünsche ich mir einfach, dass ich ganz und gar an meinen Gott hänge, dass ich wirklich sagen kann, Herr Jesus, du bist mein Ein und Alles. Du bist mein allergrößter Schatz. Du bist meine große Liebe. Das wünsche ich mir, dass ich das wirklich sagen kann. Amen.